Das ist der ICF Basel Podcast.
Hey, so gut. Der Ralf hat es gesagt. Abraham, eine neue Predigtserie, die wir heute starten. Wer war der Abraham? Der Abraham hat vor ungefähr 3800 Jahren im heutigen Irak gelebt. In Mesopotamien, in der Stadt Ur. Ich habe eine Karte mitgebracht, dass ihr das mal seht, wie das aussieht. Ur, natürlich Irak, Iran, Saudi-Arabien, das sind Namen, die damals noch nicht bekannt waren, aber ich habe die dort reingeschrieben, dass wir uns ein bisschen orientieren können. Der Abraham, vor 3800 Jahren, war sehr wahrscheinlich ein Polytheist. Kein Polizist, gell? Chris, ich mache immer mich lustig über Chris. Sondern ein Polytheist, das ist etwas ganz anderes. Das ist jemand, der mehrere Götter hatte in seinem Leben. Mondgott, Sonnengott, was auch immer. Und der Abraham war so etwas wie ein Halbnomad, sehr wahrscheinlich. Das heisst, er war ab und zu unterwegs gewesen, aus wirtschaftlichen Gründen und dann wieder auch sesshaft für eine längere Zeit. Und wir lesen in der Bibel, dass er mit seiner Familie mit all seinem Zeug von Ur nach Haran im Norden gezogen. Ich habe euch nochmal ein Pfeil mitgebracht auf dieser Karte. Von Ur nach Haran. Und dort fängt die Geschichte von Abraham mit Gott an. Dort oben in Haran. Und wir gehen jetzt dann gerade, wir tauchen gerade zusammen ein in die Geschichte, aber ich möchte noch kurz einer Frage nachgehen. Vielleicht hast du dir jetzt gerade gefragt, wieso beschäftigen wir uns mit einem 3800 Jahre alten Halbnomad aus Irak. Was hat der Abraham mit dir und mir persönlich zu tun? Und was hat der Abraham mit uns als Kirche zu tun? Das ist eine gute Frage und ich bin froh, hast du die Frage gestellt. Und ich muss kurz ausholen, oder, um die Frage zu beantworten. Der Abraham gilt für Juden, wie auch übrigens für Muslime, als Stammvater. Und die Idee bei den Juden ist, folgende, dass du aufgrund von deiner Verwandtschaft mit dem Abraham und aufgrund von der Beschneidung Teil bist von Gottes Familie. Oder? Aufgrund von der Verwandtschaft und der Beschneidung bist du Teil von Gottes Familie. Und ich habe euch ein Bild von der Beschneidung mitgebracht. Nein, Spaß. Ich muss nochmal schnell zurückmachen. Das Bild hört beim Bart auf, oder? Zum Glück. Aber ich habe es gerade gesehen, ein Zeitstrahl, sehr gut, im Zeitstrahl. Die Idee ist, jeder, der vom Abraham abstammt und beschnitten ist, ist Teil von Gottes Familie. Und jetzt ist das Faszinierende daran, der Paulus, und darum der Zeitstrahl, dass man den Gedanken nicht verliert, der Paulus, ungefähr 1800 Jahre nach dem Abraham, seit Christen in Galatien, auch etwas über Abraham. Aber er widerspricht der gängigen Vorstellung über Abraham. Er sagt, es ist nicht deine Blutsverwandtschaft und Beschneidung, die darauf ankommen, ob du Teil bist von Gottes Familie oder nicht, ob du gerecht bist oder nicht, sondern allein der Glaube an Jesus. Oder? Und jetzt fragst du dich vielleicht als Christ, wenn es nicht auf Beschneidung ankommt und nicht auf meine Blutsverwandtschaft mit Abraham, was soll's? Wieso kümmern wir uns um Abraham? Jetzt musst du mal schauen, was der Paulus über den Abraham schreibt. Das ist unglaublich. Galater 3, 6 bis 9. So war es doch mit Abraham. Der Paulus schreibt an Christen damals, 1800 Jahre nach dem Abraham. Er glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Weil er glaubt hat, ist er Teil von der Familie Gottes geworden. Er kennt also, die aus Glauben leben, nicht beschnitten sind, nicht Blutsverwandte, das sind Söhne und Töchter Abrahams. Da nun die Schrift voraussah, dass Gott die Völker aus Glauben gerecht machen würde, hat sie dem Abraham das Evangelium im Voraus verkündet. In dir werden gesegnet werden alle Völker. Also werden die aus dem Glauben Lebenden gesegnet, zusammen mit dem glaubenden Abraham. Paulus sagt das Unglaubliche, er sagt, dass vor 1800 Jahren, das ist etwa 50 Jahre nach Christus, oder vielleicht nochmal der Zeitstrahl, 50 Jahre nach Christus, sagt der Paulus, dass Gott Abraham bereits das Evangelium erzählt hat. Hä? Muss er das mal geben? Wie kann das sein, oder? Und er sagt, Abraham hat das Evangelium geglaubt und ist wegen dem für gerecht erklärt worden. Ist wegen dem Teil von Gottes Familie geworden. Und wegen dem sagt der Paulus, kommt es nicht darauf an, ob der Abraham dein Stammvater ist. Das kann dir eigentlich egal sein. Sondern es kommt darauf an, ob er dein Glaubensvater ist. Es kommt nicht darauf an, ob du blutsverwandt mit ihm bist, sondern ob du glaubensverwandt mit ihm bist. Ob du sein Glauben teilst. Und jetzt nochmal der zweite Zeitstrahl mit diesen tollen Pfeilen und so. Du fragst dich, was hat der Abraham mit mir heute zu tun? Heute, 2000 Jahre nach dem Kreuz, der Paulus sagt, durch den Glauben an Jesus, durch den Tod von Jesus am Kreuz, hast du heute Anteil am Versprechen, das Gott dem Abraham gegeben hat vor 1800 Jahren vor dem Kreuz. Habe ich jemanden verloren heute Morgen? Sind ihr noch dabei? Mich fasziniert so ein Zusammenhang. Ich gehe gerade weiter in Geschichte, wir tauchen gerade weiter in Geschichte ein. Und du kannst das vielleicht auch wieder vergessen, aber wegen dem machen wir diese Serie. Genau wegen dem machen wir diese Serie. Wir gehen durch verschiedene Stationen vom Leben von Abraham und wir werden sehen, wie das Sagen von Gott auf dem Abraham ruht. Und wir werden sehen, dass der Abraham weitaus alles andere war als perfekt. Und Gott sich trotzdem immer wieder als treu erweist. Und wir lernen an den Fehlern und an den Erfolgen von Abraham, wie er geglaubt hat. Der Paulus sagt, die an Jesus glauben, haben Anteil am Sagen von Abraham. Wer möchte gesegnet werden? 5 Leute. Der Rest nicht, oder? Ich denke, wir alle wollen gesegnet werden. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, ich möchte nicht beschenkt werden, ich möchte nicht gesegnet werden. Also wenn das du bist, dann lass uns eintauchen in die Geschichte. Vor 3800 Jahren in Haran, wo die Geschichte mit Gott und dem Abraham anfängt, wo das Sagen mit Gott schaut. Und wie du siehst, du musst nicht perfekt sein, um gesegnet zu werden. Du musst nicht heilig sein, um gesegnet zu werden. Sondern ganz einfach. Du musst einfach nur glauben wie der Abraham. Okay, wir tauchen ein in 1. Mose 12, 1-5. Und der Herr sprach zu Abraham. Abraham, das ist noch sein alter Name, Gott gibt ihm den neuen. Abraham. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und jetzt kommt das Zitat von Paulus im Galaterbrief. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Und Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, die sie erworben, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Der dritte Pfeil, sie gehen von Ur nach Kanaan, weil Gott den Abraham berührt. In diesem Text steht so viel, was wir gerade gelesen haben. Ich muss kurz ein bisschen in den Kontext gehen. Oder? Das findet im 12. Kapitel der Bibel statt. Im 12. Kapitel. Und in den ersten 11 lesen wir, wie Gott die Welt macht. Wenn er Menschen schafft, Adam und Eva, wenn er sie berührt, wenn er ihnen Autorität gibt, über die Schöpfung zu herrschen. Oder? Aber Adam und Eva, vielleicht kennst du die Geschichte, rebellieren gegen Gott und ab dann geht es irgendwie der Bach durch oder der Kain, er schlägt den Abel, weil er eifersüchtig ist. Dann kommt das mit der Flut und dem Noah und dann kommt der Turmbau zu Babel, weil die Menschen stolz sind. Und du merkst in den ersten 11 Kapiteln, dass irgendetwas falsch ist mit den Menschen. Dass Menschen den Hang in sich haben, böse zu sein. Ich liebe die Bibel für ihre Ehrlichkeit. Lies mal die ersten 11 Kapitel. Es wäre falsch, wenn man würde sagen, ah, die dummen Menschen damals, sondern ich erkenne mich immer selber im Text, oder? Die Bibel ist so ehrlich. Der Mensch hat den Hang zum Bösen. Und jetzt kommt Kapitel 12. Gott denkt sich, okay, ich wähle mir jetzt irgendeinen polytheistischen Halbnomad aus Mesopotamien aus. Und ich sage ihm, ich werde dich segnen, damit du ein Segen wirst sein. Wieso macht Gott das? Warum sagt Gott dem Abraham, verlass alles, was du hast, lass alles zurück, verlass dein polytheistisches Weltbild, deine Kultur, alles und geh in das Land, das ich dir zeige. Ist doch unglaublich, oder? Wieso macht Gott das? Will er ihn segnen? Und auf dieser auf diesen paar Zielen, oder? Paulus sagt, das ist so das Evangelium. Du siehst mir schon das Wesen von Gott, die Absicht von Gott. Schau, Gott hat die Welt gemacht, Gott liebt die Welt. Gott sieht aber auch, dass die Welt Rettung braucht. Und was macht Gott, um das Problem zu beheben? Er wählt sich einen Menschen aus, segnet ihn, damit der Mensch ein Segen ist in dieser Welt, damit die Welt wieder ins Lot gerückt wird. Das heisst, man könnte sagen, der Abraham war eigentlich der erste Missionar, den es gegeben hat. Der erste Evangelist, so ein Prototyp vom Missionar. Ein Proto-Missionar. Finde ich lustig. Der Abraham war dazu berufen, gesegnet zu werden, damit er ein Segen ist. Und natürlich hat er nicht gewusst, dass durch sein Nachkommen Jesus nachher das für alle Menschen, die an Jesus glauben, zur Verfügung ist. Das hat er nicht verstanden. Aber wir lesen trotzdem in den ersten 12 Kapiteln, im 12. Kapitel, wie Gott tickt, wie Gott schafft, wie Gott seine Absichten auf dieser Welt verwirklicht. Gott liebt die Welt und möchte sie ins Lot bringen. Und er macht das durch Menschen. Und du fragst dich jetzt vielleicht, wieso hat er den Abraham ausgewählt und nicht irgendjemand anderes? Wieso nicht Lot? Wieso nicht da und da? Das ist eine gute Frage. Und ich weiß auch nicht, warum. Das ist Gottes freie Entscheidung, seine Erwählung. Er hat einfach den Abraham ausgewählt, um ihn zu segnen. Aber der Schlüssel ist, und den musst du dir jetzt geben. Der Paulus sagt, durch Jesus, wenn du an Jesus glaubst, hast du Anteil am Segen, am Bund von Gott, den er mit Abraham geschlossen hat. Wenn du zu Jesus gehörst, bist du berufen, gesegnet zu sein, zum ein Segen zu sein? Egal wo du bist, egal wo du stehst, in welchem Beruf auch immer, du hast eine Berufung, dass dort, wo du bist, ein Segen soll von Gott durchfließen durch dich durch. Du bist nicht dazu gemacht, das Segen, das Gott dir gibt, für dich zu behalten, sondern du sollst segnen, damit die Welt um dich herum gesegnet wird. Du hast Anteil an dem Segen von Gott. Und ich habe gedacht, ich mache jetzt so einen Evangelisationskurs 1.0. Das ist die kleinste Definition von Evangelisation. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Es ist nicht so kompliziert. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Du bist berufen, wie eine Gießkanne zu funktionieren. Du bist eine Gießkanne. Ich will niemandem zu nahe treten, aber du bist eine Gießkanne. Du bist berufen, das, was du bekommst, nicht zu behalten, sondern weiterzugeben. Schau, genauso wie eine Gießkanne nicht dazu gemacht worden ist, das Wasser zu lagern. Sie kann das zwar, keine Frage. Aber sie ist nicht besonders gut, indem sie verschüttet und das Wasser wird alt und stinkig. Die Gießkanne ist nicht geschaffen worden, um das, was sie bekommt, zu lagern, sondern das, was sie hat, auszugießen. Und um das Bild vervollständigen, dass Blumen um sie herum wieder aufblühen, oder? Du bist eine Gießkanne. Du bist nicht dazu berufen, das Wasser zu lagern, oder? Weil, wenn du Wasser einfach nur lagerst, wird das Wasser abgestanden. Und fährt an zu stinken. Und es wird grusig. Oh. Es stinkt grausam da oben auf der Bühne. Das Wasser ist so alt. Ich glaube, ich muss gehen. Schau, wenn du... Boah. Das ist so grusig. Schau, wenn du das Segen, das Gott für dich hat, einfach hortisch, wird das Segen für dich ungenießbar und für alle anderen auch. Du bist nicht berufen, um so eine Algenvase-Leben zu führen, sondern du bist berufen, so eine Gießkannen-Leben zu leben. Und es ist ganz einfach. Alles, was es für so ein Leben braucht, ist ganz einfach, ganz einfach. Alles, was es für so ein Leben braucht, ist Angst. Angst, dass du nicht genug hast, wenn du grosszügig bist. Angst, dass du zu kurz kommst, wenn du weitergehst. Ganz einfach. Und auf dieser Seite ist es auch ganz einfach, was es braucht, um ein Leben zu leben in Grosszügigkeit. Ein Gießkannenleben zu leben. Alles, was du brauchst, um so ein Leben zu leben, ist Glauben. Angst und Glauben. Glauben, dass wenn du grosszügig bist, Gott dich wird versorgen. Vertrauen, dass Gott dein Versorger ist. Vertrauen, dass du berufen bist, zum gesegnet werden, aber nicht für dich, sondern weiterzugehen. Wenn du möchtest das Segen, was Gott für dich hat, wenn du möchtest, dass der richtig klein bleibt, wer möchte das? Jetzt müsst ihr eigentlich 90% aufstrecken, weil sie haben vorher nicht aufgestreckt. Wenn du möchtest, dass das Segen möglichst nicht zur Entfaltung kommt in deinem Leben, das Gott für dich hat, dann sei knausrig mit dem, was du bekommst. Wenn du möchtest, dass das Segen im Überfluss durch dich durchkommt, wenn du möchtest ein Segensvehikel sein in Gottes Hand, wenn du möchtest, dass der Segen voll zur Entfaltung kommt, dann sei grosszügig mit dem, was du bekommen hast. Weil das ist deine Berufung. Und jetzt kommen wir zum Herz von dieser Predigt. Und ich habe gesagt, es ist einfach. Alles, was du brauchst, um am Leben vom Abraham teilzuhaben, zum Teil sein von der Verheißung von Jesus, zum so ein Missionar sein auf dieser Welt. Ganz einfach ist, dass du einfach nur musst glauben. Es klingt so einfach, oder? Aber jetzt ist die Frage, die entscheidende Frage. Glaubst du, dass es Gott gut mit dir meint? Stell dir die Frage mal. Du persönlich. Glaubst du, dass Gott dich möchte segnen? In allen Bereichen deines Lebens. Stell dir mal ehrlich die Frage. Nicht dein Partner links oder rechts von dir, nicht die Familie, nicht die Nachbarschaft, sondern du. Glaubst du, dass Gott dich im Überfluss möchte segnen, damit du ein Segen kannst sein? Glaubst du, dass das, was Jesus sagt, wahr ist in Lukas 6, Vers 38? Dass der, der gibt, der, der aus sich das, was er bekommt, weitergeht, dass der ein übervolles, gerütteltes und gestopftes Mass zurückbekommt? Glaubst du, dass Gott dein Versorger ist oder glaubst du, dass dein Arbeitgeber dein Versorger ist? Glaubst du, dass Gott für dich schaut oder dass Geld für dich schaut? Es gibt nichts falsch zu sagen über Geld. Geld hat kein Problem. Die Frage ist nur, was ist dein Fundament? Wo stützt du dein Leben drauf? Wer ist dein Versorger? Glaubst du, dass Gott dich im Überfluss will segnen? Und es geht bei dem Ganzen natürlich nicht nur um Geld, oder? Natürlich geht es nicht nur um Geld. Es geht um alles, was Gott uns schenkt, oder? Unsere Zeit, unsere Worte, unsere Hand. All das, was Gott uns schenkt, oder? Und der Paulus führt das aus, er sagt, es geht um den Geist Gottes, den wir frei empfangen haben und sollen frei weitergehen, oder? Es geht um alles in unserem Leben, oder? Aber es geht sehr wohl auch um Geld. Und ich habe gedacht, in den paar Minuten, die ich jetzt noch habe, ich habe mich gefragt, was sind die Götze in unserem 21. Jahrhundert, wo wir zurücklassen müssten wie der Abraham? Oder wir haben ja nicht einen Mondgott und einen Sonnengott und so weiter, wo wir hinter uns müssten lassen. Und ich habe mir gedacht, was ist so ein Götz in unserem westlichen Christsein? Und mir ist einfach das Wort Geld nicht mehr aus dem Kopf gegangen, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht beim Thema Geld. Und du denkst jetzt, jetzt redet ihr über Geld, das ist unangenehm. In der Schweiz reden wir nicht über Geld und so. Ich sage dir, wieso es unangenehm ist. Weil es ein Götz ist. Weil es etwas ans Licht bringt, wo wir gerne im Dunkeln möchten. Nein, wir reden nicht drüber. Und ich möchte kurz eine Klammerbemerkung machen zum Thema Geld. Nachher gehen wir weiter in die Story. Schau, als ich das erste Mal in meinem Leben meinen ersten Lohn bekommen habe. Meinen ersten Lohn. Und ich habe das gesehen auf dem E-Banking, wie der reingekommen ist. Ich habe das gesehen, wow. Und ich habe gewusst, das ist ein Thema von Anfang in der Bibel bis zum Schluss, der Zehnte, oder? Dass du 10% von dem, was du bekommst, wieder weitergibst ins Reich Gottes, oder? Ich dachte, okay, jetzt wäre es an mir da, einen Dauerauftrag einzurichten mit meinem ersten Lohn. Und dann ist in mir plötzlich so eine Angst aufgekommen. Hey nein, wenn ich jetzt das weitergebe, 10% und das jeden Monat, mit dem Geld könnte ich ja in die Ferien gehen. Ja, ja. Und plötzlich ist mir in so einer Knauser-Algenvasen-Mentalität aufgekommen, oder? Hat es denn noch genug für mich? Längt es denn noch? Und ich habe wie gemerkt, es kostet mich etwas, das jetzt zu machen. Und ich habe wie gemerkt, hey, nein, ich möchte mein Leben nicht bestimmen lassen durch das, was ich habe, sondern durch die Zusagen, die Gott mir gibt. Und ich habe mich entschieden, ich richte den Dauerauftrag ein. Für mein Leben habe ich gesagt, 10% gehören immer Gott. Immer. Das ist ein No-Brainer geworden für mich. Ich denke nicht einmal mehr daran. Und ich möchte dich herausfordern, falls du das noch nie gemacht hast, der Zehnte, möchte ich herausfordern, das mal zu überlegen. Und schau, wir machen das nicht als Gesetz. Als Gesetz verhebt es nicht. Es geht um einen Glaubensschritt, um eine Proklamation über dein Leben. Wer ist dein Versorger? Wem vertraust du? Wer ist der, der für dich schaut? Oder? Ich möchte kurz ein Vers vorlesen. Malachi 3, Vers 10. Bringt den ganzen Zehnten ins Schatzhaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und so prüft mich doch, spricht der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und für euch Segen ausschütte bis zum Überfluss. Das einzige Mal, wo Gott in der Bibel sagt, prüf mich, test mich, ist dort. Test mich! Und ich möchte das sagen aus ganzer Überzeugung. Ich habe das noch nie in meinem ganzen Leben bereut, dass ich das gemacht habe. Ich fühle mich so gesegnet. Das ist ein No-Brainer geworden für mich. Und ich möchte dich herausfordern, dir das auch zu überlegen. Ist gut? Nein, ist nicht mehr gut, hä? Wir gehen weiter im Thema. Übrigens, das ist übrigens der Grund, wieso wir unsere Kollekte, so wie wir sie machen, nicht mehr machen werden nächstes Jahr. Ab Januar werden wir nicht mehr so Körbchen durch die Reihe durchgehen. Weil wir nicht wollen, dass wir aufgrund von unseren Emotionen geben. Weißt du, so, wenn die Kollekteansage emotional mich angesprochen hat, dann schau ich mal, sondern dass das zu einem Commitment wird, zu einer Proklamation wird. Dass wir als Kirche dort einen Schritt gehen in die Richtung, von dem zu tun. Also, weiter im Text. Wie auch immer, ganz einfach. Du musst nur glauben, oder? Haben wir gehört. Und was ich so liebe am Leben von Abraham und was ich so liebe an der Bibel ist, dass das nicht spannungsfrei bleibt und dass die Bibel die Spannungen, wo zwischen diesen zwei Polen entstehen, wenn wir uns für das entscheiden, dass sie die Spannungen nicht einfach so beiseite malt. Wenn du siehst, was der Abraham für Herausforderungen in seinem Leben hat müssen meistern. Der Abraham hat Berufung bekommen, ich bin gesegnet, um zu sagen, ich bin eine Gießkanne, oder? Was der für Zeug durchgemacht hat, wie die Realität nicht dem entsprochen hat, was Gott ihm zugesagt hat. Und wir sehen, wie der Abraham in seinem Leben das gut macht zum Teil und zum Teil völlig katastrophal Fehler macht. Und das machen wir in den nächsten paar Wochen, schauen wir das an. Ich meine, stell dir mal vor, der Glaubensschritt. Gott kommt zu ihm, vielleicht in einem Traum, wir wissen es nicht, und sagt ihm, verlass alles, was du hast, verlass dein politisches Weltbild, geh in das Land, das ich dir zeigen will. Stell dir mal vor, das Gespräch mit seiner Frau. Sarai hat einen Traum gehabt, so einen Gott namens Yahweh, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, hat gesagt, lass alles zurück, wir gehen in ein anderes Land. Pack bitte deine Sachen. Stell dir mal vor, Sarai, hey, spinnst du? Was hast du geraucht, oder? Uns geht es doch gut hier in Haran, eine reiche Handelsstadt. Nein, Gott hat gesagt, er wird uns segnen, wir sollen gehen. Okay, Sarah packt alle ihre Sachen zusammen, oder? Sie sind bereit und sie gehen los und dann laufen sie los und dann sagt Sarah, jo, und wohin gehen wir eigentlich? Und der Abraham, in das Land, wo Gott uns zeigen wird, dass wir werden gehen. Ist das nicht lustig? So funktioniert Gott, oder? So oft. Alle, die mit Gott länger unterwegs sind, wissen genau, dass Gott so schafft. Er sagt dir nie das Ziel. Nie das Ziel. Du weißt nicht genau, wo dein Ziel ist. Du weißt nur, dass du jeden Schritt mit ihm sollst gehen. Jeden einzelnen Schritt und darauf sollst vertrauen, dass du gesegnet bist, zum Segen zu sein. So funktioniert das mit Gott. Es braucht Glauben. Es braucht Vertrauen. Oder? Und der Abraham geht los. Schau, wenn der Abraham gewusst hat, was alles auf ihn wartet, Wenn er gewusst hat, dass gerade nachher eine Hungersnot ausbricht und es nicht wird genug haben. Das hat er nicht gewusst. Gott hat ihm nicht gesagt, dass nachher du einen Streit wirst haben mit dem Lot. Dass es zu wenig hat für euch. Er hat ihm nicht gesagt, dass ein Krieg wird ausbrechen und er muss den Lot befreien. Er hat ihm nicht gesagt, dass er 75 ist und erst mit 125 Jahren später erst seinen Sohn wird bekommen. Er hat ihm nicht gesagt, dass Zara seine Frau dann zu der Sklavin wird gehen und sagt, hey Abraham, komm, geh doch mit Hagar ins Bett, oder? Und dann haben wir nachkommen. Er hat nicht gewusst, dass das ein riesen Konflikt auslöst, ein riesen Schritt. Er hat nicht gewusst, dass er seinen Sohn, wenn er dann mal einen hätte, Isaac, dann wieder Gott muss zurückgehen. Er hat das alles nicht gewusst. Weißt du, warum Gott ihm das nicht gesagt hat? Weil er dann wahrscheinlich nie gegangen wäre. Gott sagt dir nicht, was auf dich wartet. Er sagt dir nur, ich segne dich, damit du ein Segen wirst sein. Und ich möchte zwei Challenges jetzt in den letzten paar Minuten hervorheben. Die zwei ersten Herausforderungen von Abraham. Wie er die gemeistert hat. Die erste Challenge versaut er komplett. Aber er lernt etwas daraus und er meistert die zweite. Also, ich habe davon geredet, es bricht eine Hungersnot aus. Der Abraham nimmt all seinen Glauben zusammen, nimmt seine Frau und seine Familie und verlässt alles und sagt, komm, jetzt gehen wir. Lässt seine Sicherheiten zurück, geht raus und es heisst gerade nachher im Text, und eine Hungersnot bricht aus im ganzen Land. Und es hat nicht mehr genug. Jetzt stell dir mal vor, der erste Test, es hat nicht genug. Hey Gott! Hä? Was ist jetzt los? Und sie sind gezwungen, nach Ägypten zu gehen. Und er nimmt seine Frau und sie gehen durch Ägypten durch. Und es heisst im Text, dass seine Frau Zara hübsch war. Sehr hübsch war. Und Abraham hat Angst, dass die Ägypter und der Pharao die Frau werden sehen und sie ihm werden wegnehmen, weil sie die haben wollen und ihn werden umbringen. Oder? Und dann kommt Abraham nach seinem Test, Gott hat mich gesagt, nicht zu sagen, Gott hat mich gesagt, komm, wir gehen, Sarah. Kommt er auf die geniale Idee, wie er die Spannung löst jetzt in Ägypten mit seiner hübschen Frau. Er sagt, okay, Sarah, sag doch einfach allen Ägyptern, dass du meine Schwester bist. Ah, gescheiter Move, oder? Und Sarah sagt, hä, wieso und so? Und dann sagt sie, okay, das ist mein Bruder, ich bin seine Schwester und was passiert? Die Ägypter denken, ah, cool, die ist ja noch zu haben. Dann müssen wir... Da ist ja nur sein Bruder, komm, wir bringen sie zum Pharao und der Pharao nimmt sie als Frau. Logisch, das war sehr hübsch, oder? Jetzt stell dir mal vor, den Moment für Zara. Was habe ich nur für eine Spinnenkyrote? Setz dich mal in ihre Lage. Verlässt die ganze Sicherheit, die ganze, alles, was sie hat, ihr Land, ihre Familie, alles. Und geht in das Land, wo Gott uns zeigen will. Ist das jetzt das Land, wo Gott mir zeigen will? Abraham. Und der Abraham scheitert kläglich. Kläglich! Und wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn er den ersten Glaubenstest bestanden hat. Vielleicht wäre das passiert, was nachher mit seinem Urenkel passiert wäre, mit dem Josef, der auch wegen einer Hungersnot nach Ägypten ist, der durch sein Glauben mit Gott hätte die Hungersnot dann können abwenden können. Wir wissen nicht, was passiert wäre, oder? Auf jeden Fall lügt er und seine Frau mit der Frau vom Pharao. Und jetzt kommt das Unglaubliche in dieser Story. Obwohl der Abraham es versaut, obwohl der Abraham untreu ist gegenüber seiner Berufung, ist Gott trotzdem treu. Und Gott hat ihm gesagt, ich werde segnen, wer dich segnet, und ich werde fluchen, wer dich flucht. Und was passiert? Der Pharao bekommt Plagen. Und der Pharao versteht die Welt nicht mehr und geht zum Abraham und sagt, was ist los? Wieso hast du mir die Frau gegeben? Wieso hast du mir nicht gesagt, dass das deine Schwester, dass das deine Frau ist? Und der Abraham, ja, ich habe Angst gehabt, dass du mich umbringst und so. Und der Pharao, komm, gang weg von mir, nimm deine Frau wieder zurück und dann gib ihm noch Schaf und Gold und alles gibt ihm noch auf den Weg, oder? Und der Abraham kommt gesegneter aus seinem Fehler raus, als dass er reingegangen ist, oder? Ist eine unglaubliche Story. Das zeigt, dass Gott treu ist, obwohl wir untreu sind. Schau, vielleicht fühlst du dich nicht danach, dass du gesegnet bist. Vielleicht fühlst du dich nicht überfüllt und fähig zum Ausgießen. Ich möchte dich ermutigen, nur weil du es vielleicht falsch gemacht hast und zweifelt hast und bis jetzt so ein Mindset gelebt hast, heisst das nicht, dass Gott nicht treu ist. Schau, durch Jesus hast du Zugang zum Sagen, was Gott für Abraham hatte. Zum ihn segnen, dass die Welt gesegnet wird. Du bist berufen, ein Gießkanne zu sein. Halt an dem fest. Halt an dem fest. Und der Abraham mit dieser Erfahrung im Rücken kommt zu seiner zweiten Challenge. Es heisst im Text, dass der Lot und der Abraham beide Hirten hatten, beide Schafe hatten. Und ich möchte einen kurzen Text vorlesen, was jetzt dort steht. 1. Mose 13, 6 bis 7. Und das Land aber ertrug es nicht, dass sie beide beieinander blieben. Denn ihre Habe war so groß geworden, dass sie nicht beieinander bleiben konnten. So kam es zum Streit zwischen den Herden der Herde Abrahams und den Herden der Herde Lots. Was? Streit? Hä? Es ist nicht genug? Mangel? Hungersnot? Jetzt fängt alles wieder von vorne an. Das ist das perfekte Argument eigentlich, um für sich selber zu schauen. Alle Umstände sprechen dafür, dass man eigentlich so leben sollte. Aber schau, ein gesegnetes Leben bedeutet nicht, dass die Verheißung, die Gott für dich hat, nicht im Widerspruch wird stehen zu deiner Realität. Ein gesegnetes Leben bedeutet, dass du trotz deiner Umstände vom Mangel ihm vertraust und trotzdem sagst, ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Das bedeutet ein gesegnetes Leben sein. Trotz der Umstände, trotz der Spannung eine Entscheidung zu treffen. Ich bin berufen, um ein Segen zu sein. Und Abraham hat die Erfahrung mit Ägypter und seiner Frau im Rücken, oder? Und wie er reagiert, ist unglaublich. Er sagt dem Lot, schau links, schau rechts. Wenn du links gehst, gang ich rechts. Wenn du rechts gehst, gang ich links. Und der Lot sagt, oh, das ist aber nett, oder? Und sucht sich den gesegneteren Teil aus. Der war schöner aus, ist ja logisch. Und mich fasziniert Abraham seine Gelassenheit in diesem Moment. Als hat er gecheckt, Gott schaut schon für mich. Gott schaut schon für mich. Ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Wenn der Lot das bessere Teil nimmt, nehme ich halt das schlechtere Teil. Aber Gott schaut sowieso, er hat ja schon. Er ist treu. Er ist treu. Und ich möchte dich herausfordern, jetzt zum Abschluss. Was musst du zurücklassen? Der Abraham hat seine ganze Familie zurücklassen. Sein Weltbild, seine Götter. Was musst du zurücklassen, dass du ein Leben kannst leben vom Segen? Was bedeutet das für dich? Glauben, dass er es gut mit dir meint. Ist es etwas zum Thema Finanzen? Wenn ich vorher darüber geredet habe. Ist es eine Beziehung? Ist es eine Beziehung, wo du merkst, die Beziehung bringt mich weg von Gott? Ist es so? Ist es in deinem Arbeitsplatz Machtkampf, wo es um Position geht? Du merkst, es wird Geld bögelt und man redet schlecht übereinander und so weiter. Was musst du zurücklassen? Was musst du hinter dir lassen? Weil du glaubst, dass Gott es gut mit dir meint. Welchen Schritt musst du gehen? Schau, ich möchte dich wirklich herausfordern. All die Worte, all das, was ich jetzt gesagt habe, haben keine Kraft, wenn du nicht den Glaubensschritt heute machst. Das kann hier rein und hier wieder raus bei dir. Möchte ich dich herausfordern. Lass uns zusammen aufstehen, ich möchte noch beten zum Schluss. Wenn Gott nicht wäre, wenn Gott in meinem Leben nicht treu gewesen wäre, obwohl ich untreu gewesen bin, ich wüsste, ich wäre heute nicht da, wo ich heute bin. Wer weiß das? Wer weiß das? Wenn Gott nicht gesehen wäre, wenn Gott dort nicht eingegriffen hat, wenn er dort nicht eingegriffen hat, wenn er dort nicht geschaut hat, wenn er dort nicht geschaut hat, wenn er dort nicht Türen zugemacht hat, wenn er sie dort nicht aufgemacht hat, wenn Gott nicht gewirkt hat, wäre ich heute nicht da, wo ich heute bin. Und genau das soll dir die Ermutigung geben für die Situation jetzt, wo du jetzt drin bist. Er hat dich nicht verloren und er wird dich auch nicht verloren. Und in dieser Spannung, wo du stehst, zwischen Verheißung Gottes und Realität, mach einen Glaubensschritt in die Richtung von deiner Berufung. Du bist gesegnet, zum Segen zu sein. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst, dass du ein Gott bist vom Überfluss und dass du nicht sparst, sondern im Überfluss schenkst und so beschüttest, ein übervolles Maß gibst. Und ich bitte dich für Mut, Jesus, für Mut, dass wir nicht in so einem Knausengeist, Algenwassermentalität abrutschen, sondern in der Realität immer wieder die Entscheidung können treffen können. Eine mutige Entscheidung. Ich bin berufen, gesegnet zu sein, zum Sagen zu sein. Ich bitte dich, dass du das einbrennst in unserem Herz heute. Dass das jeder Mensch hier versteht, dass ich das verstand. Dass so ein Überfluss Mentalität mehr und mehr Fuß nimmt. Und ich danke dir, Jesus, für das, was wird passieren. Ich danke dir für all die Schritte. Heiliger Geist, ich bitte dich, red du zu uns. Zeig uns, was der Glaubensschritt ist, der Glaubensgehorsam für jeden Einzelnen von uns. Amen. Amen.